Die Frage, und jetzt die Ehrlichkeit im Gottesdienst, bist du eher ein schneller, vielleicht zu schneller Fahrer, so wie Rosi heute am Klavier vorhin mit dem ganz klein wenig zu schnell gefahren, oder bist du eher ein langsamer Fahrer? Also kurz mal die schnellen Fahrer aufzeigen, genau, und die langsamen Fahrer, die gemütlichen Fahrer. Ah, nett, okay, ja, okay, gut, ja. Und die Gar-nicht-Fahrer? Gut, also ich bin da irgendwo dazwischen. Ich versuche mich natürlich meistens an die Verkehrsregeln zu halten, aber manchmal bin ich halt in Gedanken, manchmal bin ich auch etwas in Eile, wohl meistens ist es eher die Gedanken, die mich dazu führen, dann vielleicht doch mal zu schnell zu fahren, wenn man einfach gar nicht dran denkt, was man tut. Aber ihr Lieben, es gibt Situationen, in denen müssen wir einfach vorsichtig fahren. Welche Situationen können das sein? Naja, also ich musste da an Baustellen denken. Also stellt euch das vor, ihr fahrt gerade in so eine Baustelle, die Straße verengt sich, die Autobahn verengt sich auf eine Spur und es ist dann nur noch diese kleine Leitplanke da, die meistens relativ niedrig ist und der Gegenverkehr. Der Verkehr kommt einem auf der anderen Seite entgegen und man muss einfach vorsichtig fahren. Man muss von Gas runter und langsamer werden. Andere Situationen sind natürlich, also gerade wie heute Morgen, Nebel. Am Freitag war es auch relativ nebelig. Wir kamen gerade vom Männergebet und es war sehr, sehr nebelig auf dem Weg zurück. Und man muss vom Gas gehen und einfach vorsichtig fahren. Naja, und in manchen Situationen, dann kann es dann also auch passieren, dass man komplett anhalten muss. Vielleicht ist irgendetwas passiert und dann muss man sich schützen. Dann muss man sich so eine gelbe Weste anziehen, sehr schön und attraktiv. Naja gut, also darum geht es natürlich nicht, sondern es geht um gute Sichtbarkeit. Also man muss sich diese Schutzweste anziehen, damit man gesehen wird. Damit nicht noch ein weiterer Unfall passiert und ja, die möchte ich gerne heute auch anziehen, denn das trifft eigentlich im Bezug auch auf meine Predigt zu heute. Ja, wir müssen einfach etwas langsamer werden, etwas vom Gas gehen und wir müssen uns ganz sicher eine Schutzweste anziehen. Denn gerade was diesen Abschnitt, diesen einen Vers, um den es heute geht, angeht, gab es einfach so viele falsche Auslegungen, so viele Irrwege. Man muss einfach vorsichtig sein. Ja, man braucht so eine schmucke Schutzweste. Aber damit ich euch nicht zu sehr ablenke. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Jakobus 5. Jakobus 5. Längere Pause, nochmal Atem holen, Ärmel hochkrempeln, Arbeitskleidung anziehen. Genau, das wird heute ein bisschen eine Arbeitspredigt. Aber da müssen wir durch und ich denke, am Ende steht ein großer Segen in diesem Abschnitt. Seht das vielleicht auch am Titel der Predigt. Mit Vers 13, wenn ihr euch erinnert an meine letzte Predigt vor 2 Wochen, mit Vers 13 beginnt der letzte große Gesamtabschnitt im Jakobusbrief. Nach dem Hauptthema mussten wir nicht lange schauen. Also es ist geradezu offensichtlich, in diesen 6 Versen kommt ganze 8-mal das Wort Gebet vor. Gebet oder Beten in irgendeiner Form. Und es wird ganz klar, was Jakobus uns hier ans Herz legen möchte. Er möchte uns die Wichtigkeit des Gebets ans Herz legen. Und zwar Gebet in jeder Situation und tatsächlich geht er auch durch diese verschiedenen Situationen, die uns in unserer Nachfolge vielleicht begegnen, geht er hindurch in diesem Abschnitt. Und so hatte er uns gleich im ersten Vers dazu aufgefordert, in unserem Leid zu beten. wenn wir leiden, wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann sollen wir beten. Naja, und da wir nicht immer leiden, da wir nicht immer in schwierigen Situationen sind, sondern durchaus auch mal in Situationen sind, wo Gott uns segnet, wo es uns gut geht, hat er dann auch noch hinzugefügt, dass wir Gott danken sollen, wenn es uns gut geht, wenn wir gesegnet werden. Also beten, wenn wir leiden, und Gott danken, wenn wir gesegnet werden, ist ja auch eine Form des Gebets oder Teil des Gebets. Und heute wird es um Vers 14 gehen. Ich möchte den gesamten Abschnitt nochmal lesen oder zumindest die Verse 13 bis 16. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. So viel zu diesem Textabschnitt. Wie gesagt, heute geht es nur um Vers 14 und wir werden einfach sehr viel Zeit in diesem Vers verbringen müssen. Und das ist auch gut so, das ist okay. Ganz klein wenig werden wir noch Vers 15 uns anschauen, aber primär Vers 14. Gut, also wie gesagt, ein Grund, warum ich da so langsam darüber spreche, ist einfach, weil es hier viele verschiedene Auslegungen gegeben hat. Und die haben zu vielen verschiedenen Praktiken in der Gemeinde, in der Christenheit, möchte ich sagen, geführt. Also ich möchte euch mal die katholische Sicht dieses Verses geben. Also für die katholische Kirche zum Beispiel ist dieser Vers ein Beleg für das Sakrament der letzten Ölung. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil heißt sie offiziell Krankensalbung. Nach katholischer Auslegung geht es hier um kranke Menschen. Aber die letzte Ölung ist eigentlich noch mehr als das. Es geht nicht nur um Kranke, es geht um Sterbenskranke. Sterbenskranke Menschen. Und darum sie wieder gesund, es geht um mehr als sie nur gesund zu beten. Sondern traditionell wird die letzte Ölung bei Menschen angewandt, die eben dem Tode nahe sind. Und dann wird ihnen auch eine Sündenvergebung dadurch zugesprochen. Also es ist nicht nur eben einfach eine Handlung, damit sie wieder gesund werden, sondern es ist eine sakramentale Sicht dieser Bibelstelle und eine sakramentale Handlung, also sündenvergebende, heilbringende Handlung. Was das Vorgehen angeht, also ich musste nachschauen, ich war zwar mal katholisch, aber typischerweise hat man ja diese Fälle nicht so häufig in seinem Leben, eher nur einmal als Katholik. Ja, wenn also so eine Krankensalbung, eine letzte Ölung vorgenommen wird, dann kommt der Priester und bestreicht die Person an verschiedenen Stellen des Körpers, ich glaube den Kopf und die Hand, mit Öl. Und dann am Ende wird auch noch, wenn es möglich ist, die Eucharistie gefeiert. Das ist also die katholische Sicht. Die Krankensalbung gibt es auch in der Christengemeinschaft der Anthroposophen, auch interessant. Hier wird sie als heilige oder letzte Ölung bezeichnet und ist auch sakramental. Sie bildet, so heißt es bei den Anthroposophen, dabei die erste Stufe eines vierstufigen Sterbe- und Todesgeleits. Was auch immer das ist. Naja, und dann gab es diese, oder gibt es diese vielen Glaubensheiler, die einfach jedem, bei dem diese Handlung vollzogen wird, eine vollkommene Heilung versprechen. Glaubensheiler, ganz typisch. Naja, und dann gibt es die Krankensalbung auch in manchen Freikirchen. Auch da wird sie manchmal angewandt. Dabei muss ich sagen, also, dass die Durchführung der Krankensalbung in Freikirchen dann typischerweise am nächsten an der Schrift angelehnt ist. Ja, ich vermute, dass der eine oder andere von euch auch davon schon mal gehört hat, also auch, dass es in unseren Kreisen, in unseren freikirchlichen Kreisen eine Salbung gibt, eine Ölung. Und es mag auch sein, dass der eine oder andere von euch diese Auslegung vertritt. Und da ich zu einem anderen Ergebnis hier komme, das werdet ihr gleich sehen und das ist im Prinzip der Rest der Predigt, möchte ich vorher noch mal ein paar Anmerkungen machen. Und euch einfach ein bisschen die Angst nehmen, falls ihr eben eine andere Sicht hier habt an dem Punkt. Vorbemerkungen. Gut, also was wir sagen können ist, der Text ist nicht ganz eindeutig. Das ist einfach eine Tatsache, dazu gleich noch mehr. Das nächste ist, bibeltreue Ausleger kommen hier zu unterschiedlichen Ergebnissen. Auch das müssen wir wissen. Also Personen, die durchaus hier ganz nah am Wort arbeiten, kommen zu verschiedenen Ergebnissen. Dann das nächste. Ich habe kein Problem, wenn du zu einem anderen Ergebnis kommst. Habe ich nicht. Aber ich möchte euch ja meine Sicht zeigen. Das nächste ist, eure Ältesten sind sich in Bezug auf diese Stelle und die Anwendung, ich habe mal weitestgehend geschrieben, ja, weil hundertprozentige Übereinstimmung, aber also wirklich weitestgehend haben wir hier dieselbe Meinung. Und zwar auslegungsmäßig als auch in der Praxis, in der Anwendung des Ganzen. Und dann, das ist natürlich klar, wir Älteste handeln wie immer aufgrund unserer persönlichen biblischen Überzeugung. Das geben wir euch natürlich dann auch weiter. Und dann das Letzte, und das ist mir auch sehr wichtig. Es gibt selbstverständlich eine konkrete Anwendung dieses Textes, auch so, wie wir das sehen, ja, von der wir überzeugt sind. Gut, jetzt nochmal zu dieser ersten Aussage. Also es mag sein, dass der eine oder andere von euch hier an dieser Stelle ein ganz klein wenig beunruhigt ist, wenn ich sage, dass der Text nicht ganz eindeutig ist. Ich denke, brauchen wir nicht. Ich möchte euch mal ein biblisches Beispiel geben, wo man sowas durchaus auch sehen kann. 1. Petrus 3, Vers 15. Hier schreibt Petrus über Paulus Folgendes. Kleine Einleitung. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat. Nach der ihm gegebenen Weisheit. 1. Petrus 3, Vers 15, falls jemand noch sucht. Es ist 2. Na gut, sehr gut. Nicht nur bei den Liedern passt ihr gut auf. Genau, habe ich mir falsch notiert. 2. Petrus 3, Vers 15, genau. Ich warte jetzt gerade noch, bis wir die Stelle dann aufgeschlagen haben. Tut mir leid. Vers 16, da wird es nämlich dann interessant. Also wie gesagt, Petrus schreibt über Paulus, ja. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden, Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also hier schreibt Petrus über Paulus, dass manche Dinge bei ihm schwer zu verstehen sind und dass manche die sogar gebraucht haben, um Dinge zu verdrehen. Sogar Petrus sagt das über Paulus. Und ich denke, es gibt einfach auch die eine oder andere Bibelstelle, viele sind es nicht, aber die eine oder andere Bibelstelle, die einfach schlicht schwer zu verstehen ist. Und ich glaube, dass Jakobus 5, 13 bis 18 dazugehört. Gut, jetzt hat Petrus natürlich nicht über Jakobus geschrieben, weil Jakobus war vorher geschrieben, aber dennoch, ich denke, das ist eine Stelle, die ich durchaus hier auch so sehen würde, dass einfach einiges schwer zu verstehen ist. Jetzt muss ich noch was dazu sagen, denn die Tatsache ist natürlich, dass Jakobus genau wusste, was er meinte. Und die Empfänger des Briefes, den Jakobus geschrieben hat, die wussten mit großer Sicherheit auch, was er meinte. Wir haben 2000 Jahre später damit einfach Probleme. Das hat mit der Wortbedeutung zu tun, also mit der Übersetzungsthematik und auch mit den kulturellen Unterschieden 2000 Jahre später. Also wir müssen da einfach tiefer graben und das werde ich auch tun, weil das meine Aufgabe ist. Aber wie gesagt, das sollte uns nicht beunruhigen, denn sogar in diesem Abschnitt, wo es einige Herausforderungen gibt, auslegungsmäßig, gibt es so viel, was wir ganz eindeutig sehen können. Und das werde ich auch immer wieder betonen. Naja, und bei den etwas unklaren Stellen, wo es Unsicherheiten gibt und Herausforderungen gibt, sind wir einfach etwas weniger dogmatisch, ganz einfach. So, aber jetzt die Frage, worum geht es eigentlich? Ich lese mal Vers 14 vor. Ist jemand krank unter euch, Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Hört sich im ersten Moment völlig verständlich an, oder? Also ist jemand krank, dann soll er die Ältesten zu sich rufen. Und die sollen dann Dinge tun. Beten und salben. Also so einfach könnte man sich es machen und sagen, das ist genau das, was hier gemeint ist. Gut, könnte man, aber das reicht an diesem Punkt nicht. Das ist eben nicht so ganz einfach. Hier müssen wir uns ein bisschen die Wortbedeutungen anschauen und ich habe versucht, euch das dann auch grafisch ein wenig vor Augen zu halten. Das griechische Wort, das Jakobus hier verwendet, was bei uns in den allermeisten Übersetzungen mit krank übersetzt wurde, ist das griechische Wort asthenai. Ich zeige euch das mal. Asthenai, oder, also ist der Infinitiv, oder astheneo ist erste Person Singular, dieses Wort. Und in seiner ganz ursprünglichen Bedeutung, also ein zusammengesetztes Wort mit der Vorsilbe und dann dem Wort selber, bedeutet das schwach oder kraftlos. Also abspeichern, schwach oder kraftlos ist die wörtliche Bedeutung. Damit ist Schwäche ganz allgemein gemeint. Es kann sich aber auch auf körperliche oder auch auf geistlich-moralische Schwäche beziehen. Und genau diese unterschiedlichen Verwendungen, die sehen wir auch in unseren Übersetzungen. Das werde ich euch gleich zeigen. Aber hier einfach nochmal, damit ihr es vor Augen habt. Es kann bedeuten, körperlich schwach oder auch geistlich-moralisch schwach. Ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele. Ich glaube, die habe ich auch mit hier aufgeschrieben, damit ihr... Nee, die habe ich nicht. Okay, da seht ihr schon, welche nette Grafik noch kommt. Johannes 11, Vers 3, ich lese sie euch einfach vor. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, die Verse notieren. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du liebst, ist krank. Astheneo, das ist genau, oder asthenai, genau dieses Wort. Und in Römer 14, Vers 2, einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Also, das ist keiner, der krank ist, sondern es geht um geistlich schwach, um die geistlich Schwachen. 2. Korinther 13, Vers 3, weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, also nicht krank, sondern nicht schwach, sondern mächtig unter euch. Denn wenn er aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben, aus der Kraft Gottes für euch. Also ganz klar, nicht die körperliche Schwachheit, nicht Krankheit. Römer 4, Vers 19. Und er wurde nicht schwach im Glauben, also hier ganz klar so erwähnt im Zusammenhang, wie ich es auch genannt habe. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war und so weiter. Es geht um Abraham. Dann Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Also auch hier keine Krankheit. Das Gesetz war nicht krank, es war kraftlos. Durch das Fleisch. Das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt und so weiter. Also hier ganz klar in diesen Beispielen, die ich euch genannt habe, eben nicht diese Bedeutung körperlich schwach oder krank, sondern auf eine andere Art und Weise schwach. Ganz interessant ist auch, dass dieses Wort asthenai im Neuen Testament in den Evangelien hauptsächlich als krank übersetzt wird, auch richtigerweise im Zusammenhang, und dann in den Briefen danach mehr in einer anderen Bedeutung, in der geistlich-moralischen Bedeutung. Gut, was will ich euch damit zeigen? Ich will euch damit zeigen, dass das Wort asthenai oder astheneo sowohl krank als auch schwach bedeuten kann. Und ich möchte euch das auch mal zeigen, grafisch zeigen, wie da die Aufteilung ist. Das habe ich aus meiner englischen Bibelsoftware. Also in der Mitte ist das griechische Wort asthenēo, was eben bedeutet krank oder auch schwach. Und auf der rechten Seite seht ihr im Verhältnis, also es ist einfach grafisch dargestellt, all die Vorkommnisse im Neuen Testament, wo es dann auch in dieser Übersetzung, nämlich in der ESV-Übersetzung, mit schwach übersetzt wird. Auch korrekt im Zusammenhang. Ja, also ungefähr 50-50, Hälfte-Hälfte, wird es einmal für krank, aber eben auch für schwach verwendet. Gut, wie können wir also unterscheiden? Wie machen wir den Unterschied hier? Woher wissen wir, welche Bedeutung gemeint ist? Na gut, das ist genauso wie mit manch anderen Worten. Wir kennen das zum Beispiel von dem griechischen Wort nutheteo, das ja bedeuten kann, ermahnen oder auch ermutigen. Ja, wir sagen das immer wieder und ich erwähne das auch immer wieder. Und wir müssen einfach im Zusammenhang schauen, welche Bedeutung jetzt die richtige ist in unserer deutschen Übersetzung. Also es ist nicht ein Problem des Griechischen, sondern es ist eigentlich ein Problem oder eine Herausforderung an unsere Übersetzer. Weil die jeweils immer unterscheiden müssen und im Zusammenhang überlegen müssen, welches der beiden Worte ist jetzt hier das geeignetere, welches ist gemeint. Gut, das ist ebenso wichtig, dass dann auch im Zusammenhang des gesamten Textabschnitts oder in diesem Fall sogar des gesamten Briefes zu sehen. Wir haben im Jakobusbrief immer wiederholt, was die Ausgangssituation der Gläubigen ist und in welche Situation Jakobus hineinschreibt. Und das wird schon ganz klar gleich im ersten Vers des Briefes. Es geht um Gläubige in der Zerstreuung, die verfolgt worden waren, die gelitten haben, die auch zum Teil, das war am Anfang von Kapitel 5, die durch Reiche misshandelt wurden. Das ist der Gesamtzusammenhang dieses ganzen Briefes. Der hatte uns immer wieder geholfen, um zu verstehen, was hier gemeint ist, wie es zu verstehen ist. Und genau aus diesem Grund, weil der Zusammenhang es mir einfach zeigt, komme ich hier, und es gibt noch ein paar andere Gründe, aber hauptsächlich deswegen komme ich hier zu dem Ergebnis, dass nicht krank gemeint ist, auch wenn es in euren Übersetzungen tatsächlich so steht. Es ist nicht krank gemeint, sondern es geht hier um Schwache, geistlich, moralisch schwache Gläubige. Und zwar Schwäche aufgrund von anhaltenden, gravierenden Schwierigkeiten durch Leid oder sonstige schwere Situationen. Oder vielleicht auch aufgrund von Krankheit. Aber es geht um Schwäche, es geht nicht um Krankheit, sondern es geht um Schwäche vielleicht auch aufgrund von Krankheit. Ihr denkt, ja, ist jetzt da der Unterschied? Ja, ich werde euch das zeigen. Das macht nämlich einen sehr, sehr großen Unterschied, vor allem auch, wenn man sich den nächsten Vers anschaut. Und damit wir das vor Augen haben, habe ich es euch auch nochmal hier. Genau. Und wie gesagt, das passt natürlich genau in den Zusammenhang des gesamten Briefes, dass wir hier von Schwäche ausgehen, nicht von Krankheit. Denn was soll die Krankheit gewesen sein? Warum soll jetzt Jakobus plötzlich über Krankheit sprechen, wenn er den gesamten Brief über Schwäche, über Niedergeschlagenheit, Entmutigung aufgrund von Leid geschrieben hat? Ich denke, es gibt keinen Grund. Diese Gläubigen hier waren nicht körperlich krank, sondern sie waren aufgrund ihrer schwierigen Situation schwach, ermüdet, niedergeschlagen, verzweifelt, all diese Dinge. Und genau an diesem Punkt haben wir uns ja auch andocken können. An diesem Punkt konnten wir das Ganze auf uns beziehen und unsere schwierigen Situationen hier sehen und lernen. Also ich muss jetzt schon sagen, es tut mir leid, wenn ich deine bisherige Sichtweise dieses Abschnitts jetzt ein ganz klein wenig durcheinander bringe. Tut mir leid, aber das ist nun mal meine Aufgabe. Es ist die Aufgabe der Prediger, es ist die Aufgabe der Ältesten, das Wort in gerader Richtung zu schneiden. Ich muss euch einfach wiedergeben, was ich in meinem Bibelstudium gefunden habe. Ich kann euch nicht eine andere Meinung erzählen, wenn sie nicht meine Meinung ist und wenn das nicht mit dem übereinstimmt, was ich hier in Gottes Wort finde. Und es gehört eben dazu auch, dass ich euch aufzeige, wo manchmal unsere Übersetzungen an ihre Grenzen stoßen. Kommt nicht häufig vor, aber manchmal kommt es vor. Und darauf möchte ich euch einfach hinweisen. Und wie ich das schon mal erwähnt hatte in der letzten Predigt, also es gibt tatsächlich, ich habe tatsächlich eine Übersetzung gefunden, die mit mir übereinstimmt, zumindest teilweise. Und zwar ist das die neue evangelistische Übersetzung von Van Heiden. Ich lese mal vor, genau diesen Vers 14. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, er hat es geschickt gemacht, er hat beides mit reingenommen. Das ist nicht schlecht, also ich finde das ganz gut. Er hat sich nicht entschieden, sondern hat einfach beide Worte mit reingebracht. Deswegen sage ich teilweise, stimmt er mit mir überein. Also nochmal, wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl, Achtung, einreiben und über ihm beten. Ich finde, dass er auch diesen Teil sehr, sehr richtig und sehr gut übersetzt hat, dazu aber gleich noch mehr. Halten wir also fest, es geht hier meiner Meinung nach nicht um körperlich Kranke, sondern um schwache, niedergeschlagene, hoffnungslose, erschöpfte Gläubige. Also ihr merkt schon, es ist nicht, ja, nur weil ich jetzt diese eine Sache nicht so sehe, ja, heißt es nicht, dass es hier nicht eine ganz klare Anwendung auch für uns, eine wirkliche Ermutigung auch hier gibt durch diesen Text. Ich finde sogar vielleicht sogar noch mehr. Gut, und jetzt möchte ich euch auch noch erzählen, warum ich das jetzt immer wieder betone. Das hat vor allem auch mit Vers 15 zu tun. Den müssen wir dann, also spätestens in der nächsten Predigt, muss ich den ja auch wieder einordnen. Und ihr natürlich auch. Hier heißt es nämlich, und das Gebet des Glaubens, Achtung, wird den Kranken retten. Also dieses Gebet, das da gerade gesprochen wurde von den Ältesten, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. So, jetzt überlegt einfach mal, wenn wir hier eine körperliche Krankheit annehmen, was verheißt uns dann Gottes Wort an dieser Stelle? Also es ist ein Satz, eine Verheißung ohne Bedingung. Das würde dazu führen, dass wenn wir Älteste tatsächlich diese Handlungen vornehmen und wenn es wirklich um einen körperlich Kranken geht, dass der mit dieser Verheißung hundertprozentig wieder geheilt werden müsste. Sonst war es kein Gebet des Glaubens oder vielleicht stimmt irgendwas mit uns Ältesten nicht oder mit dem Kranken nicht oder was auch immer. Wir kommen hier in den Wald, wenn wir Krankheit annehmen. Was anderes ist es, wenn wir sagen Schwäche in Form von lang anhaltender Krankheit. Okay, das kann sein, dass man einfach, wenn man lange krank ist, einfach sehr, sehr ermüdet sein wird und erschöpft und vielleicht sogar hoffnungslos. Das durchaus. Aber es ist nicht die Krankheit, die hier geheilt wird und von der Betroffene aufgerichtet wird, sondern die Schwäche, die Schwäche. Ich finde das sehr, sehr wichtig, um diesen gesamten Abschnitt zu verstehen und auch richtig einzuordnen. Denn es ist ja auch so, wir wissen ganz genau, dass Gott uns keine hundertprozentige Heilung verspricht. Also letztendlich unser Leben endet im Tod, ihr Lieben. Ja, und Manfred Weise in seinem sehr guten Buch über Heil und Heilung sagt an einer Stelle, dass letztendlich Krankheit nur Vorboten dieses Todes sind, den wir alle sterben müssen. Nicht jede Krankheit ist verheißen, dass sie hundertprozentig geheilt wird. Ich weiß, es gibt ganze Richtungen, die darauf aufbauen, ja, auf Krankenheilungen und auf den Verheißungen. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht mit Gottes Wort überein, sonst müssten wir wahrscheinlich ganze Bibelbücher aus Gottes Wort entfernen. Ich gebe euch auch mal ein ganz konkretes Beispiel, nämlich auch wieder hier von Paulus. 2. Korinther 12, Vers 8. Seinetwegen, gemeint ist der Pfahl in Paulus Fleisch, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, Achtung, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Also was auch immer diesen Pfahl in seinem Fleisch verursacht hat, es war ein Pfahl, eine Einschränkung in seinem körperlichen Wohlergehen, sagen wir es mal so, ganz vorsichtig, weil wir wissen einfach gar nicht, was es war. Aber Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Also nicht Gott sagt, okay, ich heile dich, sondern lass dir an meiner Gnade genügen. Gott hat das Gebet nicht erhört, hat ihn nicht geheilt. Warum? Damit die Kraft des Christus bei mir wohne, damit Gott verherrlicht wird in der Krankheit. Können wir das heute Morgen akzeptieren, dass Gott Krankheiten auch manchmal gebraucht, um sich zu verherrlichen? Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber es ist biblische Realität, biblische Lehre. Und ihr Lieben, natürlich, wir können und sollen für unsere Heilung beten, auf alle Fälle, wir sollen dafür beten. Aber es kann sein, dass Gott uns nicht heilen wird, weil er sich durch unsere Krankheit verherrlichen möchte. Das ist seine souveräne Entscheidung. Gut, also mit meiner Auslegung, dass hier in Vers 14 nicht Krankheit, sondern Schwäche gemeint ist, bin ich nicht alleine. Wie gesagt, es gibt gute Ausleger, die das vertreten, die zu anderen Ergebnissen kommen, offenbar die katholische Kirche ganz eindeutig. Aber es gibt gute Ausleger auf der anderen Seite, die das auch so sehen. Zum Beispiel der Dallas-Kommentar, das ist ein sehr langer Abschnitt. Ich habe auch mal eine Ausarbeitung gemacht daraus. Das führt einfach heute Morgen zu weit. Aber ich möchte euch John MacArthur, möchte da ein bisschen was vorlesen. Und zwar ein Satz aus seiner Studienbibel. Die haben manche von euch, könnt ihr gerne reingucken. Kapitel 5, Jakobus 5. 14 und 15, krank, ja, ist die Überschrift. Jakobus weist die Kranken, und im englischen Original, ich habe nachgeschaut, steht Kranke in Anführungsstriche. Die Deutschen haben das nicht übernommen aus irgendeinem Grund. Jakobus weist die Kranken an, das heißt diejenigen, die von Leiden geschwächt sind, die Ältesten der Gemeinde zu rufen, damit diese sie stärken, unterstützen und für sie beten. Okay? So, und noch ausführlicher macht er es in seinem Jakobus-Kommentar. Es ist jetzt meine Übersetzung, also wie auch immer, so gut wie möglich. Auch aus dem gleichen Abschnitt. Wie der Zusammenhang und der Inhalt dieses Abschnittes deutlich macht, geht es nicht um Krankheit oder Heilung. Stattdessen geht es um die Heilung geistlicher Schwäche, geistlicher Ermüdung, geistlicher Erschöpfung und geistlicher Depression durch das Gebet. Zudem geht es um Leid und Sünde, die diese begleiten können. Eine Diskussion über körperliche Heilung einzufügen, wäre unschlüssig. Nichts, was Jakobus vorher oder nachher im Zusammenhang erwähnt, würde Jakobus Leser darauf vorbereitet haben. Aber der Abschnitt, der sich damit befasst, wie man denen durch das Gebet hilft, die Opfer der Verfolgung sind, passt perfekt in Jakobus Gedankenfluss. Genau das, darum geht es. Das ist das, was ich auch sehe. Es geht darum, was wir machen können und sollen, wenn wir Leid erfahren, wenn wir in schwierigen Situationen sind, in unserem Leben, wenn wir geistlich erschöpft sind, niedergeschlagen oder geschwächt, hoffnungslos, wie auch immer. Und ich weiß, dass einige von uns das sehr gut nachvollziehen können. Denn einige von uns waren oder sind vielleicht an so einer Situation, an so einem Punkt. Gut, das heißt, das war die Frage, was bedeutet es oder worum geht es eigentlich? Jetzt geht es um die Frage, was sollen wir tun? Vers 14. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Wenn also jemand unter uns niedergeschlagen, erschöpft oder am Ende seiner Kraft ist, dann kann und soll er die Ältesten rufen. Und das griechische Wort, das hier verwendet wird, bedeutet zur Seite rufen. Also das ist ein wunderbares Bild, dass die Ältesten dem Niedergeschlagenen zur Seite kommen. Was Jakobus hier beschreibt, ist, dass der Niedergeschlagene offenbar so geschwächt ist, also das ist das Bild, das er hier einfach anwendet, das er vor uns malt. Also nicht körperlich geschwächt, sondern seelisch. Und der zu schwach ist, um zu den Ältesten hinzugehen. Und deswegen ruft er die Ältesten zu sich. Er ruft sozusagen die Ältesten in seiner Not. Und ich denke, gemeint ist, zu sich nach Hause, weil er einfach zu geschwächt ist, um in die Gemeinde zu gehen. In allen anderen Fällen, wenn es uns nicht so schlecht geht, sollen wir natürlich in die Gemeinde kommen. Das ist die ganz klare Aufforderung, die Gottes Wort an uns tut. Also Hebräer 10, 24 und 25, wir sollen die Versammlung nicht versäumen. Aber in diesen Fällen, wenn jemand so niedergeschlagen ist, dann soll er die Ältesten rufen. Im Fall von völliger Entkräftung, geistlicher, moralischer, wie auch immer, Entkräftung. Also er soll die Ältesten rufen. Warum gerade die Ältesten? Also ganz klar, das ist Teil der Aufgabe der Ältesten. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen. Achtung, nehmt euch der Schwachen an. Das ist genau dieses Wort, Asthenon. Nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Das ist unsere Aufgabe. Aber nicht nur unsere, sondern die der gesamten Gemeinde. Das wiederhole ich immer im Diakontreffen extra. 1. Thessalonicher 5, Vers 14, den zitieren wir fast jedes Mal. Weil es einfach ein sehr guter Vers ist im Zusammenhang. Aber eben auch Aufgabe der Ältesten. Und noch ein Grund, warum die Ältesten gerufen werden sollen. Also das haben wir in den Bibelstunden am Mittwoch gehört. Es ist einfach Teil der Anforderung an den Dienst des Ältesten, dass die Ältesten geistlich reif sind, dass sie geistlich gefestigt sind, dass sie stabil sind geistlich. Und deswegen sind sie natürlich auch ganz besonders in der Lage, nicht die einzigen in der Gemeinde, aber hier reden wir ja über die Ältesten, dass sie diejenigen sind, die eben dem Geschwächten, dem geistlich Geschwächten, Niedergeschlagenen zur Seite kommen und über ihn beten. Das ist das, was sie auch tun sollen. Sie sollen über ihn beten. Das ist jetzt wieder eine sehr, sehr gute, also fast wörtliche Übersetzung. Über ihn beten. Und auch hier gibt es ein Bild, das sich sozusagen in meiner Vorstellung vor Augen malt. Es ist so, also über ihm beten, das ist so diese Idee, dass wir wirklich beten über dieser Person, über dem Geschwächten, über dem Gläubigen. Das heißt, er liegt wirklich vor uns und wir beten über ihn. Muss jetzt nicht unbedingt so sein, ich denke, er kann auch sitzen, aber ich möchte einfach nur sagen, das ist das, was Jakobus hier vor Augen hat. Ja? Das ist das Bild, das er uns malt. Okay, soweit, so gut. Das haben wir verstanden, das war jetzt gar nicht so schwierig, aber es geht tatsächlich weiter mit den auslegungstechnischen Herausforderungen. Jetzt kommt's. Darauf habt ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit gewartet. Wie wird Oliver damit umgehen, mit Ölsalben? Nee, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass der eine oder andere auf diese Frage wartet. Ganz sicher. Ist es also die Aufforderung an uns Älteste, zu Kranken, okay, das haben wir jetzt gerade schon sehr ausführlich besprochen, aber zu dem Kranken hinzugehen und dann irgendwie mit einem Ölfläschchen zu kommen und dann irgendeine Art Handlung vorzunehmen, wie auch immer die aussehen mag. Ja, so wie die katholische Sicht vielleicht, dass also auf die Stirn und auf die Hand und ein bisschen Öl, Olivenöl gestrichen wird. Ja, wenn ich so schon frage, oder? Nein, ich denke ganz sicher nicht, dass das damit gemeint ist. Auch das ist halt einfach eine Frage der, also wenn wir alle griechische Neue Testamente lesen würden, dann hätten wir diese Frage weniger. Tun wir nicht, ist einfach so, da müssen wir jetzt durch. Also auch hier wieder muss ich euch ein bisschen was aus dem Griechischen zeigen. Das Wort, das hier verwendet, ist dieses Wort, Alepho. Das bedeutet Salben ganz allgemein. Alepho. Hab's euch in unserer Schrift hier geschrieben, damit ihr nicht raten müsst. Das ist nicht das Wort, das für eine zeremonielle Ölung verwendet wird. Das gibt es auch. Das Wort ist Krio. Daher bekommen wir unser Wort Christus, der Gesalbte, Krio. Ja, also hier verwendet Jakobus das Wort Alepho. An anderer Stelle gibt es dieses Wort Krio, was eben dieses zeremonielle Salben bedeutet. Alepho hat schlicht die Bedeutung von Einreiben. Das ist eine äußere Anwendung. Zeige ich euch auch gleich noch. Auch wieder Parallelstellen. Das ist die beste Art und Weise, eine Wortbedeutung zu klären mit Parallelstellen. Ich gehe da sehr schnell durch, habe sie euch hier notiert, damit, wenn ihr wollt, ihr sie nachlesen könnt. Das sind alles, also in all diesen Versen kommt dieses Wort, um das es hier geht, Alepho, vor. Ich lese jetzt einfach vor. Wenn du aber fastest, so salbe, reibe ein, ja, dein Haupt und wasche dein Gesicht. Markus 6, Vers 13. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Heilten ist an dem Wort Therapeuo. Daher bekommen wir unser Wort Therapie. Markus 16, Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, kaufte Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und um ihn zu salben. Den ganzen Körper von Jesus Christus einzureiben. Lukas 7, Vers 38, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Salböl. Das war auch keine zeremonielle Handlung, sondern sie hat die Füße eingerieben. Das ist ja auch angenehm gewesen in der Hitze. Dann 7, Vers 46, also Lukas 7, Vers 46, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt, eingerieben. Johannes 11, Vers 2, Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Und Johannes 12, Vers 3, dann nahm Maria ein Pfund Salböl, also ihr merkt schon die Menge, ja, ein Pfund Salböl, von echter und sehr kostbarer Nade und salbte, genau wieder dieses Wort Aleifo, die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Also, der gesamte Zusammenhang zeigt, dass es hier keine zeremonielle Handlung ist, sondern ein Einreiben mit diesem Öl. Das war ja auch nicht unser Öl zum Kochen, mit dem wir unsere Fritten machen, oder? Also das war ein sehr, sehr wohlriechendes, teures Öl. Vielleicht, ich weiß es nicht, ätherische Öle oder mit einer parfümierenden Wirkung zu vergleichen. Wir müssen uns einfach mehr in die Kultur, also hier, das ist Martins Plädoyer, oder? Wir müssen uns einfach viel mehr in diese Kultur hineinbegeben und verstehen, was hier gemeint ist. Und dann werden wir auch Jakobus verstehen mit seinem jüdischen Hintergrund. Ganz offensichtlich war das eine äußerliche Anwendung des Öls. Mit welchem Zweck? Also auf alle Fälle keine irgendwie magischer Zweck für diese Salbung. Denn Jakobus stellt ganz eindeutig klar, dass es nicht eine Salbung ist, die den Schwachen aufrichtet. Das müssen wir auch sehen hier im Vers 15, sondern es ist der Herr durch das Gebet, der den Schwachen aufrichtet, nicht die Salbung. Gut, wozu haben die Juden damals äußerlich Öl angewandt? Gut, also da gibt es verschiedene Anwendungsweisen. Ich möchte euch hier nochmal aus dem Dallas-Kommentar vorlesen. Und ihr seht, ich nehme mir Zeit und wir gehen genau vor. Aber ich denke, das erwartet ihr auch von mir bei so einer schwierigen Stelle. Also, aus dem Dallas-Kommentar. Jakobus schlägt also keine zeremonielle oder rituelle Salbung als göttliches Heilmittel vor, sondern spricht hier von der üblichen Praxis, Öl, Achtung, als ein Zeichen der Ehrerbietung, aber auch zur Erfrischung und zur Pflege anzuwenden. So goss, Aleifo, die Frau duftendes Salböl über Jesu Füße. Ein Gastgeber goss Öl auf das Haupt seines Gastes. Ein Mensch, der fastete, soll sich nicht gehen lassen und seine Körperpflege vernachlässigen, sondern sein Haupt mit Öl salben und sein Gesicht waschen. Jakobus will also offenbar darauf hinaus, dass die Schwachen und Matten von den Ältesten, die Öl auf das Haupt des verzagten Gemeindemitglieds, des Gemeindeglieds gießen und für es beten sollen, erfrischt, ermutigt und aufgerichtet werden. Auf diese Weise werden die Gefallenen, Entmutigten und Betrübten getröstet und das Gebet des Glaubens, das die Ältesten über ihm sprechen, wird dem Kranken helfen. Das heißt, ihn aus seiner Ermutigung und geistlichen Schwäche herausreißen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Wie gesagt, das Salben und Einreiben mit Öl hatte also damals unterschiedliche Zwecke. Es wurde zur Erfrischung oder auch zur Ehrerbietung oder aus medizinischen Gründen äußerlich angewandt. Also wie äußerlich wie eine Salbe, können wir uns vorstellen. Und ich finde, dass gerade diese letzten zwei Gründe, nämlich die Erfrischung und die Heilung, sehr gut in den Zusammenhang passen. Also erfrischen natürlich, weil sie einfach entmutigt und niedergeschlagen waren. Aber vielleicht auch diese, sagen wir mal, heilende Wirkung von Ölen. Denn es könnte durchaus sein, dass in so einer Situation einige der Gläubigen tatsächlich geschlagen wurden und verletzt wurden. Und vielleicht ist es eben auch das, dass dann Öl angewandt werden sollte, um ihnen Linderung zu verschaffen. Aber das Eigentliche, was sie aus dieser Situation heraus rettet, ist der Herr Jesus Christus durch das Gebet. Und das müssen wir einfach sehen. Interessanterweise, es gibt noch eine weitere Anwendung dieser Ölung oder Salbung in Gottes Wort, und das ist einfach auf bildliche Art und Weise. Und wahrscheinlich der bekannteste Vers, der das zeigt, ist im Psalm 23, wo es heißt in Vers 5, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Damit will David natürlich nicht sagen, Gott hat ihn tatsächlich gesalbt, oder? Also was gemeint ist, ist, Gott hat ihn gesegnet. Das ist eine bildliche Verwendung und das kommt häufiger in den Psalmen vor. Okay, wie würde das also alles heute aussehen? Denn wir gebrauchen ja Öl, ich weiß gar nicht, haben wir diese Öle überhaupt noch? Vielleicht haben wir sie. Aber wir gebrauchen sie nicht mehr auf diese Art und Weise. Wir gehen nicht hin und reiben andere aus Ehrerbietung oder zur Erfrischung mit irgendwelchen Ölen ein. Aber ich denke, dass wir natürlich trotzdem das irgendwie auf uns anwenden können. Und es geht einfach darum, dass wir niedergeschlagenen Geschwistern, dass wir sie vor allem durch unser Gebet segnen, aber auch ermutigen in den Handlungen, die wir vornehmen. Ja, wie wir zu ihnen kommen, dass wir, wenn wir zu ihnen sprechen und dann eben für sie beten. Und dadurch salben wir sie sozusagen, wir ermutigen sie und helfen ihnen damit. Und dann, wenn wir das so sehen, dann kann ich auch die Verheißung in Vers 15 verstehen und auch ganz, ganz klar für diese Sache in Anspruch nehmen. Wenn es nämlich hier heißt, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, den Geschwächten, Niedergeschlagenen retten und der Herr wird ihn aufrichten. Ich glaube ganz genau, das ist die richtige Anwendung. Dass die Ältesten in so einer Situation dann hingehen zu dem Niedergeschlagenen, über ihn beten, ihn ermutigen. Und dann wird der Herr jemanden, einen Bruder, eine Schwester in so einer Situation wieder aufrichten. Vielleicht nicht sofort, vielleicht in 2, 3 Wochen, vielleicht in einem Jahr. Aber er wird es tun. Und ich denke, dann ist die Verheißung auch hundertprozentig akzeptabel für mich. Gut, wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Es hat sehr lange gedauert, aber wir brauchen einfach Anwendungen noch an diesem Punkt. 4 Anwendungen. Ganz, ganz kurz, aber die brauche ich einfach. Werde sie wahrscheinlich nächstes Mal nochmal wiederholen, weil sie einfach so wichtig ist. Das erste ist ganz klar die Wichtigkeit des Gebets. In jeder Situation die Wichtigkeit des Gebets. Ganz klar an dieser Stelle. Das ist zentral für unsere Nachfolge. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Rolle der Ältesten. Also wenn wir hier zu dem Ergebnis kommen, dass dass Jakobus nicht aufruft, Kranke zu salben, damit sie geheilt werden, dann sehe ich natürlich ganz klar eine Aufgabe für uns Ältesten. Das habe ich euch eben gesagt. Und zwar die konkrete Situation, dass wir zu niedergeschlagenen, völlig erschöpften Geschwistern hingehen und für sie beten und sie ermutigen. Interessant ist, dass nach Jakobus 5, Vers 14 der Impuls von den Betroffenen kommt. Also ihr Lieben, es ist klar, dass wir für euch beten, ja. Wir beten ganz klar für euch, wenn ihr niedergeschlagen seid. Wir beten ständig. Wir haben Listen, wir tun es im Männergebet, aber auch im Diakontreffen, in unserem Dienst. Wir beten selbstverständlich als Älteste für euch. Aber wenn es einen Bruder, eine Schwester in der Gemeinde gibt, denen es so geht, wie hier beschrieben bei Jakobus, dann ist es seine Aufgabe, uns zu rufen und wir werden kommen und beten und ermutigen. Das ist unsere Rolle. Das hat aber auch... die Rolle des Betroffenen ist mein nächster Punkt. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Person, die betroffen ist. Der Betroffene, der Niedergeschlagene, Entmutigte, muss sich natürlich ein Stück weit auch öffnen, muss uns Bescheid geben, muss uns sagen, dass es ihm so geht. Dann können wir kommen und für ihn beten. Dann können wir Jakobus 5, Vers 14 anwenden. Und dann die letzte Anwendung, der letzte Punkt, und das müssen wir einfach hier sehen. Die Rolle unseres Herrn Jesus Christus, zentral in diesem ganzen Thema. Nochmal Vers 14. Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben, im Namen des Herrn. Jesus Christus ist zentral. Er steht im Mittelpunkt dieses Gebetsdienstes. Es ist nicht das Gebet und schon gar nicht die Salbung. Es ist der Herr Jesus Christus, der ihn aufrichten wird. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Es ist also der Herr Jesus Christus, der unser Gebet gebraucht. Das ist die klare Verheißung hier. Der Herr Jesus Christus wird ihn aufrichten. Aber es ist der Herr, der das tut. Okay, damit haben wir Vers 14 geschafft. Die nächsten Verse sind etwas, aber nicht viel leichter. dazu in der nächsten Predigt. Wunderbarer Vater im Himmel, wir wollen dir einfach danken für dein Wort. Wir danken dir auch dafür, dass wir an manchen Stellen einfach genauer auf dein Wort schauen müssen. Vater, wir danken dir, dass es Hilfsmittel gibt, um das zu tun, Vater. Bibelwörterbücher, andere Dinge, die uns einfach helfen, Parallelstellen, ganz klar, die uns zeigen, wie die Dinge zu verstehen sind. Und es ist ja eine Frage unserer Übersetzung typischerweise, Vater. Aber ich danke dir dafür, dass wir Klarheit finden können, auch an schwierigen Stellen, Vater. Und so viele sind es ja nicht, und dafür bin ich dir auch dankbar. Aber ich danke dir dafür, die Anwendung, die wir hier sehen konnten, Vater, wie wunderbar du das gemacht hast, dass wir in der Gemeinde einfach Aufgaben haben. Die Aufgabe haben, um uns um niedergeschlagene, entmutigte Geschwister zu kümmern, Vater, und für sie zu beten, sie zu ermutigen. Vater, ich danke dir dafür und ich möchte dich wirklich bitten, dass wir als Gemeinde in diesem ganzen Prozess einfach wachsen dürfen. Dass wir eine größere Offenheit erlangen, über unsere Herausforderungen zu sprechen, auch um Hilfe zu bitten und dass wir eine größere Bereitschaft erlangen, Ratgeber zu sein und Hilfe zu geben, Vater. Dass nun die Ältesten sind, die Diakone, jeder einzelne von uns. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir einfach als Gemeinde wachsen können an diesem Dienst aneinander und im Gebet. Um deinen Sohn Jesus Christus zu verherrlichen, der das Haupt der Gemeinde ist. In Jesu Namen. Amen.